D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit Alex Soyer, auch guten Abend.
Hallo.
Oder anders ausgedrückt, die 6 sprechenden Augenringe heute Abend bei D-Radio Wissen, eine Stunde Film. Wir schlagen uns seit Donnerstag zu dritt über die Berlinale. Wie geht's euch beiden so, konditionell, sag ich mal?
Geht noch, bis morgen früh, glaube ich.
Ja, so die Hälfte ist vorbei. Ich finde ja ehrlich gesagt, dass die Zeit vor der Berlinale immer die anstrengendere ist. Und so, wenn es dann erstmal läuft, dann läuft's.
Dann läuft's. Wenn es läuft, dann läuft's. Wir haben es laufen lassen mit George Clooney, mit Channing Tatum, mit Josh Brolin, mit Emma Thompson, mit Brandon Gleeson, mit Daniel Brühl, mit Bjarne Mädel, mit Julia Jentsch.
Colin Firth.
Mit Colin Firth.
Julian Moore.
Greta Gerwig.
Mir fallen keine mehr ein.
Ich überlege gerade.
Ja,
Jude Law, hast du?
Ich habe heute Ulrich Thomsen noch getroffen. Den kennt keiner. Doch.
Ich habe noch Jelle Hase getroffen. Mehrfach.
Jelle Hase haben wir alle getroffen. Der European Shooting Star aus Deutschland in diesem Jahr. Also ihr seht, die Sendung ist eigentlich viel zu kurz für das, was wir heute Abend mit euch vorhaben, nämlich euch ein bisschen mitzunehmen auf die Berlinale 2016, die 66. internationalen Filmfestspiele von Berlin. Was wir bisher gesehen haben, mit wem wir gesprochen haben, wem wir zugehört haben, wem wir gerne zugehört haben, wem wir uns gerne angeguckt haben. Das alles heute Abend in eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Well, I have restaurants that I go to, you know, that I go back to all the time. I've already hit a couple of them, so I will hit a couple more. I'm not telling you because you follow me everywhere I go.
Tierisch gute Laune am Donnerstagabend, vor allem bei ihm, bei George Clooney, beim Eröffnungsfilm der Berlinale Hail Caesar. Donnerstagabend gezeigt, Premiere außerhalb der Konkurrenz, im Wettbewerb angesiedelt, der 66. Filmfestspiele. Und George Clooney, der natürlich einige Restaurants mittlerweile in Berlin kennt, wollte nicht erzählen, in welches er geht, mit dem Vorwurf, wir würden ihm permanent immer nur hinterherrennen.
Da könnte er recht haben.
Ja gut, wenn das dann die falschen oder richtigen Leute hören, da gäbe es sicherlich einige, die hinterher rennen. Den Film haben wir alle gesehen, Hail Caesar, die Hauptrolle spielt gar nicht mal Josh Clooney, wenn man so will, sondern eigentlich Josh Brolin, der so einen Studio-Boss in den 50er Jahren in Hollywood spielt, der ein riesen Studio zu leiten hat, dessen Komplexe und Bauten und Hallen doch sehr an die Warner Brothers Studios erinnern, so optisch zumindest. Und
haben da ja auch gedreht.
Ja, könnte daran liegen, dass es deshalb so sehr danach aussieht. Obwohl, ich überlege gerade, im Film heißt die Company anders.
Capital Studios.
Heißt es, ja genau.
Passenderweise.
Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen und Studios wären rein zufällig, heißt es dann ja oft. Josh Brolin müht sich also ab, diese Studio in den 50ern zu leiten. George Clooney spielt einen der damaligen großen Filmstars, der gerade damit beschäftigt ist, so einen Monumentalfilm aus der Zeit, um Christi Kreuzigung zu drehen. Sehr schwieriger Typ als Schauspieler. Und parallel gibt es noch so einen Youngster, der gerade umgeschult werden soll, vom Cowboy-Darsteller auf Charakterdarsteller. Auch da gibt es einige sehr witzige Szenen zusammen mit Ralph Fiennes, der einen ganz peniblen Regisseur spielt. Was mich direkt dahin bringt, dass es ein Film ist, der ja so parallel gleich mehrere Handlungen einem gibt. Fand ich manchmal so ein bisschen arg hin und her gesprungen. Scarlett Johansson spielt auch noch so eine Diva aus so einem Schwimmballettfilm. Das ist auch noch so eine Baustelle, die da beackert wird. Also es wird ja schon eine ganze Menge parallel im Film gezeigt.
Auf jeden Fall wird da eine ganze Menge nebenbei und nebeneinander gezeigt. Und ich glaube, das ist aber auch das Prinzip. Und das fand ich nicht so störend, wobei ich auch sagen muss, der Zusammenhalt war nicht ganz gegeben. Aber es ist halt so eine Nummernrevue und dieses Nebeneinander sollte sicherlich auch da sein. Und mir hat das zumindest Spaß gemacht. Mir hat so ein bisschen das Tempo manchmal gefehlt.
Aber also diese Nummernrevue, das ist ja ganz klar mit den ganzen Anspielungen auf die Filme aus der Zeit. Also diese Liebeserklärung an die 50er Jahre. Das Wasserballett, also die Figur von Scarlett Johansson, ist also eine Mischung aus zwei Schauspielerinnen, die es damals wirklich gab. George Clooney ist angelegt, lehnt an Clark Gable. Man kann da ganz viele Details einfach finden. Das U-Boot, was am Ende auftaucht, das ist ja auch irgendwie der Panzerkreuzer Potjomkin, also eine Huldigung des Sowjetkinos an dieser Stelle auch noch. Und dann einfach diese Rahmenhandlung, dass George Clooney entführt wird.
Eben. Und zwar nicht von irgendwem.
Sondern von einer Gruppe, die Zukunft heißt. Und dahinter verbürgen sich aber auch Drehbuchautoren, die Kommunisten sind. Also auch hier eigentlich das, was Trumbo in ein paar Wochen ernst betreibt, mit einer Anspielung an die McCarthy-Ära, hier eben diese politische Dimension, die fast ja so ein bisschen zu kurz kommt. Aber es gibt dann auch noch diese wunderbare Szene, in der vier Religionsführer über ein Drehbuch urteilen müssen.
Eine der besten Szenen des ganzen Films übrigens.
Und für mich war ja die beste Szene des Stepptanz von Channing Tatum. Aber
ja,
womit wir eine weitere Nummer wären, natürlich. Klar.
Es ist einfach wirklich ein Streifzug durch die Filmgeschichte. Und das fand ich aber auch so das Erfrischende an den Coen-Brüdern. Ich glaube, der Film wird kein Kult, so wie die anderen Filme es von ihnen geschafft haben. Aber es war halt einfach für so einen Eröffnungsfilm total würdig, weil hier einfach das Kino gefeiert wird. Und das macht man auf der Berlinale ja eben auch.
Es war definitiv große Unterhaltung. Und wenn viel persifliert wurde, dann aber auf eine sehr, sehe ich genauso, sehr liebevolle Art und Weise und nicht irgendwie hämisch oder gehässig.
Und sie haben ja auch gar nicht den Anspruch gehabt, sehr viel mehr zu machen tatsächlich. Sie haben ja auch, wenn man ihnen politische und Glaubensfragen, Diskussionen unterstellt hat, dann haben sie auch mal gesagt, naja, ganz so war es nicht gemeint, wir wollten wirklich das Kino feiern.
Schöne Szene ist auch, als dann George Clooney mehr oder weniger geläutert von seinen Entführern zurückkehrt, von diesen Kommunisten, und dann versucht, den Studioboss, gespielt von Josh Brolin, zu überzeugen,
Er wurde tatsächlich so ein bisschen von diesen kommunistischen Drehbuchautoren er hat deren Meinungen tatsächlich so ein bisschen angenommen und fand das eigentlich alles ganz gut und will eigentlich diesen Eddie Mannings überzeugen, dass das doch eine ganz gute Idee wäre, aber Eddie Mannings lässt sich da so gar nicht drauf ein.
Jetzt hör mal gut zu, Freundchen. Nick Skank und dieses Studio waren immer gut zu dir und den Kollegen. Sieh noch mal so über Mr. Skank her. Und das war das letzte Mal, weil ich dich wegen Beihilfe zu deiner eigenen Entführung einbuchten lasse.
Hey, Baby, das würde ich nie tun.
Halt die Klappe! Du gehst jetzt da raus und du beendest Hail Caesar. Du hältst die Ansprache zu Füßen des bußfertigen Diebes und glaubst jedes Wort, das du sagst. Du tust es, weil es das ist, was ein Schauspieler tut. So wie der Regisseur das seine tut und der Autor und das Skriptgirl das ihre und der die Klappe schlägt das seine. Du wirst es tun, weil der Film es wert ist.
So. Und in der Szene ein George Clooney, der wirklich wie so ein geschlagener Hund dann zur Tür geht und sich seinem bösen Schicksal als gefeiertem Hollywood-Star dann schlussendlich doch wieder ergibt mit all den kommunistischen Ideen, die er im Kopf hat. Anna, du hast die beiden Coens getroffen, die Regiebrüder Joel und Ethan Coen. Erzähl ein bisschen.
Ich finde das bei denen ja unglaublich eigentlich. Die machen seit über 30 Jahren Filme. Der eine ist, glaube ich, 3 Jahre älter als der andere. Der eine ist ein bisschen ruhiger, der andere übernimmt gerne das Wort. Aber wenn der mal nicht mehr weiter weiß, springt Ethan meistens ein. Also Joel ist meistens der irgendwas sagt. Dann ergänzt Ethan und hört mitten am Satz auf und Joel macht weiter. Also die sind wirklich wie so siamesische Zwillinge mit 2 Körpern.
Ein Hirn verteilt auf 2 Köpfe.
Und die wissen halt einfach genau, was der andere denkt in dem Moment. Und natürlich liegt bei dem Film so ein bisschen auf die Frage auf der Hand, wie schafft man es, dass George Clooney den ganzen Film über in einer weißen Tunika und mit so, es ist ja noch nicht mal Jesuslatschen, aber mit so hochgeschnürten Ledersandalen durch die Gegend läuft. Das ist ein schönes Wort, Wickelsandalen. Und ja, eigentlich ein absoluter Trottel ist. Aber es gibt, glaube ich, ja niemanden, der George Clooney so inszenieren könnte, wie die Coen-Brüder es tun. Und die sagen, ist doch ganz einfach.
You got like a really good-looking, a smart, good-looking guy. You don't want to show him, you know,
being smart, good-looking.
Wir haben mit ihm einfach einen smarten, klugen, gut aussehenden Mann. Den will man ja nicht smart, klug und gut aussehend inszenieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hat er ja selbst am meisten Spaß, wenn wir ihn genau so inszenieren. George Clooney hat einen guten Humor und einen komödiantischen Zug in seinem Spiel. Viele Regisseure nutzen das gar nicht. Wir haben sein Potenzial da schon früh erkannt. Und es ist ja auch gar nicht so einfach. Um eine dumme Rolle zu spielen, muss man ein guter Schauspieler sein. Denken Sie an Peter Sellers. Er war ein Genie.
Ja, und Genie, das passt ja eigentlich auch ganz gut bei den Coen-Brüdern. Also wenn wir uns mal angucken, was sie für Filme gemacht haben. Big Lebowski, No Country for Old Men, Fargo, True Grit, Burn After Reading. Die schaffen es ja irgendwie immer wieder, sich mit ihrem nächsten Film nochmal selber zu übertrumpfen und haben dafür eigentlich auch ein total einfaches Rezept.
Wenn man einmal einen Film fertig hat, versucht man, den nächsten komplett anders zu machen. Unser letzter Film war sehr klein. Wir haben on location in New York einen Film über New York gedreht. Es ging um Musik. Wir haben uns 1,5 Jahre intensiv damit beschäftigt und wollten etwas komplett anderes machen. Jeder Film ist eigentlich nur eine Reaktion auf den davor, nur eben ins Negative gedreht.
In a negative way to the previous one.
Ja, und dieser letzte Film, den sie gemacht haben, das war eben Inside Llewyn Davis, der mit seiner melancholischen Stimmung uns alle begeistert hat.
Mit Oscar Isaac
in der Hauptrolle.
Gut singen konnte.
Und ich glaube, wer hat da noch alles mitgespielt? Carey Mulligan war dabei, Justin Timberlake, also eine ganz andere Liga von Schauspielern eigentlich. Nun ist der Film ja so eine Liebeserklärung an das Hollywood der 50er Jahre, eine Zeit, die Coen-Brüder ja überhaupt nicht miterlebt haben als Regisseure. Und trotzdem sagen sie, in den letzten 30 Jahren, in denen sie Filme gemacht haben, hat sich ziemlich viel verändert.
We were established early enough so that, you know, our fundamental way of working hasn't really changed.
Wir haben uns zum Glück früh genug etabliert. Unsere Art zu arbeiten hat sich nicht wirklich verändert. Klar machen wir uns auch darüber Gedanken, wie wir in Zukunft unsere Filme finanziert bekommen. Amazon, Netflix und Co. mischen gerade alles kräftig durch. Als wir angefangen haben, Filme zu drehen, gab es die großen Studios und ein paar kleine unabhängige Produktionsfirmen noch. Die Studios hatten Klassikabteilungen für Filme, die nicht dem Mainstream entsprachen. Und trotzdem haben sie die Filme gemacht, obwohl sie nicht profitabel waren.
Ja, und das ist so ein bisschen, was die Coen-Brüder dann noch gesagt haben, was viele ihrer Regiekollegen jetzt machen, nämlich, dass sie zum Fernsehen gehen, aufgrund dieses Wandels, worauf sie keine Lust haben. Weil sie haben dann mal durchgerechnet und festgestellt, ihr längster Film, den sie gemacht haben, das war No Country for Old Men, der war 2 Stunden und 2 Minuten lang. Da mussten dann beide selber lachen und haben gesagt, das ist viel zu kurz für eine Fernsehserie. Fargo haben sie ja nur mitproduziert als Serie, da hatten sie nicht wirklich was mit zu tun. Und es ist eigentlich auch ganz schön, weil ich finde, die Coen-Brüder, die gehören einfach ins Kino.
Definitiv. Da sollen sie mal auch schön bleiben. Ich meine, Serienabstecher werden ja genug gemacht von Filmemachern aktuell und auch von Schauspielern, die wir eigentlich immer nur aus Filmen kannten, die jetzt mehr und mehr Serie machen. Die Coen-Brüder auf jeden Fall so ein erstes Highlight mit ihrem Film Hail Caesar auf der Berlinale. Wir schlängeln uns gleich mal so langsam durchs Wochenende, durch die Filme, die wir sonst noch gesehen haben. Midnight Special war so ein Film, der neue von Jeff Nichols, in dem unter anderem Kirsten Dunst mitspielt. Dann der deutsche Beitrag, 24 Wochen, über den gibt es einiges zu sagen mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Da sprechen wir gleich drüber.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das ist genau der Song an und Mai Kanterei, Barfuß am Klavier. So die Stimmung, die man hat, wenn man auf der Berlinale abends auf die Empfänge und auf die Partys geht und dann einfach leider 2-3 Stunden zu lange bleibt auf der einen oder anderen. Eileen Tetzel zum Beispiel, ist das auch passiert?
Ja, das ist so meine Berlinale-Stimme. Die lege ich mir immer so ab dem zweiten Berlinale-Tag zu, weil die kommt gut an. Ja, ich habe schon sehr viele Komplimente dafür bekommen. Und ja, bisher, wie man hört, habe ich noch nicht so viel geschlafen. Das spricht aber sehr für die Berlinale.
Und da war es mal gerade Samstagabend, als Eileen Tetzel schon keine Stimme mehr hatte. Wir haben über die Coens geredet und ihren Eröffnungsfilm Hail Caesar. Nächster Film, den wir uns dann alle angeguckt haben, war Midnight Special. Der neue Film von Jeff Nichols, der unter anderem Mud gemacht hat. Das war ein Film, der lief vor 3 oder 4 Jahren mal in Cannes.
Kam nie in Deutschland ins Kino.
Kam nie bei uns ins Kino. Ich habe den seitdem tatsächlich nie mehr gesehen, fand den damals in Cannes. Sehr spannend, klasse gemacht. Matthew McConaughey.
Zählt auch zu der Ära der McConaissance, wie man sagt.
Ja, ja, genau das.
Dieses Hochkommen von Matthew McConaughey.
Von Shirtless irgendwie in so eine Richtung, wo er damals schon gezeigt hat in Mud, dass er wirklich auch ein bisschen mehr kann als nur ein T-Shirt ausziehen. Kam dann leider nie ins Kino. Jetzt der neue Film von Jeff Nichols, Midnight Special. Ein Junge wird entführt von einem Mann aus einer Sekte und nach erfahren wir, dieser Mann ist nicht irgendeiner, sondern ist der Vater von dem Jungen, der diesen jungen Sohn, der vielleicht 8 Jahre alt ist, retten will aus dieser Sekte, die ihn nämlich ja, für so eine Art will nicht sagen Heiland hält, aber zumindest für den, der am Tag des jüngsten Gerichts diese Sekte quasi so ins Paradies bringen soll, sie retten soll, ganz genau. Und es ist ein bisschen am Anfang so eine zögerliche Erzählweise. Wir merken, mit dem Jungen stimmt auch irgendwas nicht. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Wir sehen, dass der Laserstrahlen aus seinen Augen schießen kann. Dann wird es sehr Science Fiction. Und das ist weder ein Gott noch ein Halbgott noch sonst irgendwas, sondern, so habe ich es zumindest verstanden, schon ein Menschwesen, aber aus einer anderen Dimension, die parallel zu unserer eigenen, die wir kennen, stattfindet. So eine Art Paralleldimension, die auch auf der Erde liegt, aber die wir natürlich alle nicht sehen können, aber zu der er das Tor öffnen kann.
So ungefähr könnte man es beschreiben, wobei ich ja gerade das Schöne an dem Film finde und das, was mich halt berührt hat und was mich mitgenommen und mitgerissen hat, war ja, dass man eben gerade am Anfang wirklich nicht sehr viel weiß, dass man, wie du eben schon sagtest, erstmal geht es einfach nur, hast du ein Entführungsszenario, du weißt gar nicht, was da eigentlich passiert, und so Stück für Stück wird dir eine Information nach der anderen gegeben und du bist eigentlich auf diesem Trip mit dabei, und das ist, bis du dann so die ganzen Erklärungen eigentlich hast, fand ich zumindest extrem spannend und hat mich dann auch wirklich eben an Filme eben erinnert aus den 80er Jahren. Also ich hatte ja auch mit Jeff Nichols dann gesprochen und der meinte eben auch, er ist halt selber ein Kind der 80er. Er hat da eben auch Filme gesehen wie Unheimliche Begegnungen. Er hat natürlich auch E.T. gesehen. Mhm. Und so eine Mischung ist das natürlich auch. Und Kirsten Dunst sieht das ja auch ganz ähnlich.
I would say that it's similar to a Close Encounters and E.T. There's inspiration from those movies, but told through the filter of a Jeff Nichols film. If you like his movies, there's a real, I don't know, he creates an atmosphere that you really, it's palpable in the theater, and I think that's hard to do.
Also dieses körperliche, diese Stimmung, also die hat mich tatsächlich auch wirklich bekommen. Ich kann allerdings auch gut verstehen, wenn man sagt, naja, was für ein Humbug, und besonders dann am Ende. Das Ende erfüllt es eben nicht, aber wenn ich so zurückdenke, naja gut, die letzte Szene von E.T. hat mich jetzt auch nicht wirklich erfüllt. Es war eben auch was mich vorher bekommen hat. Und bei Unheimliche Begegnungen ist die Auflösung, ja, befriedigt sie mich auch nicht wirklich. Es ist eben diese Stimmung, die das war. Hm. Ich finde, das schafft der Film schon ganz gut.
Also ich fand es erstmal ein Film, der einen ständig auf eine falsche Fährte geführt hat, weil er so oft die Stimmung auch gewechselt hat. Also der erste Akt, der ja eigentlich losgeht wie so ein klassisches Roadmovie und dann irgendwann die Stimmung kippt, natürlich irgendwie diese Parallelen zu E.T., auch wenn man von dem Jungen die leuchtenden Hände sieht, das sind ja auch ganz klar Zitate auf damals. Aber von der Stimmung her, also Jeff Nichols schafft es in seinen Filmen ja immer wieder, einfach viel über die Stimmung zu erzählen. In Take Shelter, wenn dieser Sturm aufzieht und Michael Shannon und Jessica Chastain in diesem Haus sind, oder auch in Shotgun Stories, der lief, glaube ich, 2007 auf der Berlinale im Panorama, wo man so ein bisschen an den Glauben an die amerikanische weiße Mittelschicht verloren hat. Da war mir hier zu viel Fantastisches mit dabei. Und ich hatte auch so im letzten, mit dem Schlussbild dachte ich, es fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass George Clooney aus Tomorrowland da runterkommt. Weil das ging dann für mich irgendwie so ein bisschen in eine falsche Richtung. Und das war auch genau mein Gedanke, nämlich bitte nicht.
Ja, das gehe ich komplett konform mit euch. Die Art der Darstellung dieser einzelnen Szenarien im Film fand ich teilweise, wurde dann auch mitunter wirklich ein bisschen cheesy in manchen Situationen. Also einfach zu dick, was mich gekriegt hat und was Nichols häufiger schafft mit seinen Filmen, dass ich wirklich aus einem Film rausgehe und mir noch ein paar Fragen stelle, mich also wirklich nochmal mit dem Film beschäftige im Nachhinein. Ich fand es hier ziemlich spannend zu sagen, wir haben diesen Jungen, und es gibt ja nicht nur die Sekte, die ihn entführt hat, und den Vater, der ihn retten will aus dieser fanatischen Sekte. Es gibt auch noch, gespielt von Adam Driver, einen Wissenschaftler, also auch FBI und NSA, Homeland Security, genau, NSA, sind also auf diesen Jungen aufmerksam geworden, der auch mit telepathischen Fähigkeiten in der Lage ist, sogar Nachrichtensatelliten abstürzen zu lassen. Du hast also auch noch diese wissenschaftliche Komponente, und sich diese Frage zu stellen, ja, ist es wirklich manchmal nur ein kleiner Schritt von Glaube zu Science Fiction? Oder was machen denn Menschen, wenn sie sich Dinge einfach nicht erklären können? Die einen, weiß ich nicht, gründen vielleicht irgendwie fanatische Religionsgemeinschaften, und andere versuchen es wissenschaftlich rauszukriegen, was da dran sein könnte an der Nummer. Und dritte Komponente, Dokumentar Jeff Nichols zu mir gesagt, die er halt auch nicht außer Acht lassen wollte, ist halt einfach dieser Vater, dem das völlig egal ist, ob sein Junge angesehen wird als Retter der Menschheit oder ob der angesehen wird als hochwichtiges, für die Menschheit wichtiges wissenschaftliches Experiment. Für ihn ist es einfach nur sein Sohn, für den er das Bestmögliche will.
Gut, aber natürlich hat er am Anfang, und das ist ja auch die Auseinandersetzung, um die es letztlich im Film eben geht, er war ja auch Teil dieser Sekte, er hat sein Kind ja weggegeben und er musste eben auch erst lernen, dass man, dass, also wie groß die Liebe zu seinem Sohn, zu seinem Kind, zu seiner Familie sein kann und dass es dann natürlich auch irgendwann vielleicht an der Zeit ist, ihn gehen zu lassen. Also da sind natürlich ganz große Bögen, die eine entscheidende Rolle spielen.
Die Mutter von dem Jungen?
Kirsten Dunst wird gespielt, natürlich, also Kirsten Dunst spielt die Mutter, ist gar kein so großer Part, aber sie macht es, ich finde, sehr, sehr uneitel, also sie sieht auch wirklich nicht aus wie ein Filmstar in diesem Film, sondern man glaubt ihr diese Mutterrolle, und was sie halt im Interview auch gesagt hat, ist es, also sie hat sich auf Jeff Nichols war ja super wichtig, war ja entscheidend. Es war der Regisseur, der für sie entscheidend war. Und das wollte sie unbedingt machen. Sie wollte, ihr ist sowieso auch ein Projekt wichtiger als eine Rolle. Also diese Rolle war jetzt nicht das Ding. Und sie hat sich wegen Jeff Nichols im Grunde seit langem mal wieder für einen amerikanischen Film entschieden, weil sie ist nämlich seit einiger Zeit ja deutsche Staatsbürgerin. Und zwar aus beruflichen Gründen.
I do. I did it mostly for work because... I most of the movies I've done, I'm hired as a German citizen because they're usually European finance and you're only allowed to hire a certain amount of Americans. So like On the Road, Melancholia, Upside Down, Two Faces of January. I think this is the only movie in like years that I was hired as an American.
Und wenn man schon deutsche Staatsbürgerin ist, dann kann man doch mit mir auch vielleicht ein Interview auf Deutsch führen, oder nicht?
Nein, kann ich nicht. I could tell you German prayers that I had to say when I was little, curse words. I have like the weirdest, like, but my mom worked for Lufthansa for 10 years when she lived here. In Germany, so she speaks fluent.
Ich möchte das ganz kurz nur festhalten. Kirsten Dunst kann auf Deutsch beten und fluchen.
Sowas von.
Das
genau.
So.
Und das kleine Gebet wollte sie bei mir auch erzählen.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Hat sie denn aber nicht gemacht?
Michael Shannon, der in jedem Jeff Nichols Film mitgespielt hat bisher und auch sagte, er hätte ihm irgendwann mal versprochen, Zeit seines Lebens damit weiterzumachen, spielt die männliche Hauptrolle. Joel Edgerton, der mir auch gut gefallen hat, spielt so eine Art besten Freund von Michael Shannon, der diese ganze Entführungsnummer mit ihm zusammen durchzieht. Was ist das für ein Film, wenn der in die Kinos kommt bei uns?
Was er schon tut diese Woche.
Ja, ja.
Was er schon tut. Naja, er ist schon.
Ist es ein Film, der untergeht oder?
Ich glaube, ja. Gerade mit der Konkurrenz, die man diese Woche noch hat mit Hail Caesar und Zoolander 2, der ja, glaube ich, auch anläuft. Wenn ich mich recht erinnere.
Es gibt,
glaube ich, ein Leben neben der Berlinale, das wissen wir nur gerade im Moment nicht. Aber ich glaube, Midnight Special wird es wirklich schwer haben, weil er dann, also Jeff Nichols Filme liefen, glaube ich, noch nie besonders gut in Deutschland.
Oder auch gar nicht. Erst, genau.
Deswegen wird da so die Fanbase relativ klein sein von den Leuten, denen Jeff Nichols was sagt. Wobei ich natürlich, also man hat jetzt noch 2 Tage Zeit, es sind ja nicht so viele Filme, die er gemacht hat. Es sind, glaube ich, 3 oder 4. Deswegen kann man die jetzt gut nachholen in Vorbereitung auf Midnight Special, wobei es für mich wirklich sein Schwächster ist.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hier ist Berlinale Spezial, die Sonderausgabe von Eine Stunde Film während der 66. Internationalen Filmfestspiele. Anna Wollner und Alex Soyer sind heute Abend hier. Zum Glück muss ich nicht alles alleine erzählen, was ich da so erlebt habe auf der Berlinale. Wir haben gestern einen Film erlebt, der, glaube ich, bei jedem, der ihn gesehen hat, einen ziemlichen Einschlag hinterlassen hat. Der einzige, sagen wir mal so, wirklich deutsche Beitrag im Wettbewerb, wenn man die anderen beiden noch deutschen Koproduktionen mal außer Acht lässt in dem Zusammenhang. Der deutsche Film 24 Wochen.
Es haben im Vorfeld alle so ein bisschen darüber gejammert, wie nur ein deutscher Wettbewerbsbeitrag, wo ist denn der Rest? Aber ich sage wirklich, mir reicht einer, wenn der so ist wie 24 Wochen.
Ja, absolut. Das ist die Geschichte eines Paares, gespielt von Julia Jentsch und Bjarne Mädel. Sie ist Kabarettistin, er ist ihr Lebensgefährte und aber auch Manager. Und es beginnt alles sehr fröhlich. Sie steht auf der Bühne, hat einen deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch und sagt zum Publikum, na, ist euch was aufgefallen? Also so eine Kabarettistin mit Berliner Dialekt. Und also schwanger. Sie sagt, ja richtig, ich habe neue Schuhe. Also alles, sie freut sich. Und dann geht dieses Paar eigentlich zu einer Routineuntersuchung und dabei kommt raus, sie werden kein gesundes Kind bekommen, sondern eins mit Trisomie 21. Das ist ein einschneidender erster Punkt in dieser Geschichte des Films, weil beide nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, sich aber sehr schnell informieren, auch in so sich so Behindertenwerkstätten angucken und wie das so ist mit Menschen, die mit dieser Behinderung leben müssen und sich dann entscheiden, dieses Kind auf jeden Fall behalten zu wollen, bis bei einer nächsten Untersuchung herauskommt, dass das Kind nicht nur Trisomie 21 haben wird, wenn es auf die Welt kommt, sondern auch einen ganz schweren Herzfehler. Und da ist die Situation plötzlich eine andere.
Ist wohl wahr.
Sie muss sich, ja, die Karten werden da so ein bisschen neu gemischt, beziehungsweise es geht da dann eigentlich in zwei unterschiedliche Richtungen, dass er daran festhält, dieses Kind unbedingt bekommen zu wollen und sie ins Zweifeln und ins Grübeln gerät, weil sie nicht weiß, ob sie das dem Kind und sich selbst auch zumuten kann, weil einfach dieser Herzfehler bedeutet, dass das Kind eigentlich direkt nach der Geburt operiert werden muss und das nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Und man auch nicht weiß,
ob es überhaupt überleben wird.
Richtig.
Und sie geht dann zu einem doch wieder ins Krankenhaus und lässt sich erneut beraten. Und sie ist eben in dieser 24. Woche, das heißt, das Kind ist schon relativ groß, wiegt, glaube ich, 1,5 Kilo. Und sie geht dann ja ihren Weg und lässt das Kind eben dann doch abtreiben. Und es klingt alles total hart, es ist alles total hart. Der Film lief am Sonntag um 12 und ich glaube, das ganze Kino hat geweint. Um uns rum war ja ein Schluchzen,
ja,
weil der Film einfach das mit dieses Tabu anspricht. Also nicht nur das Tabu der Abtreibung, sondern das Tabu der Feindiagnostik und der darauf folgenden Abtreibung. Und das aber trotzdem so behutsam und überhaupt nicht mit dem Zeigefinger oder so gewollt pädagogisch erzählt, sondern wirklich aus einer sehr, sehr subjektiven Sicht. Und dass das gelingt, das liegt vor allem auch an Julia Jentsch, die eine ganz großartige Leistung, schauspielerische Leistung hier abliefert, weil der Film eben nicht irgendwann aufhört, sondern es wirklich bis zum Ende erzählt. Und da bekomme ich allein beim drüber sprechen schon wieder eine Gänsehaut.
Ja, gilt für Julia Jentsch genauso für mich wie auch für Bjarne Mädel, finde ich, der ihr da in nichts nachsteht, in dieser eher oder oftmals hilflosen Rolle des Partners, der ja nun mal nicht für seine Frau, Freundin entscheiden kann, sondern nur immer wieder vorbringen kann, was er für Ängste, was er für Sorgen hat. Und auch ganz oft fällt ja im Film meist von ihm dieser Satz, wir entscheiden das zusammen. Also der wahnsinnig bemüht ist, mit seiner Frau zusammen eine Lösung zu finden. Da habe ich oft das Gefühl gehabt, dass es für ihn so ein Suchen nach einer Lösung ein nicht aufgeben können ist. Es gibt dann zwischendurch so einen kurzen, zum Glück fand ich nicht zu tiefgehenden, auch so eine kurze religiöse Diskussion über Schuld. Und denn was man dazu sagen muss, finde ich ganz entscheidend hier für die das nicht wissen. Wenn man so spät abtreibt und das Kind eigentlich lebensfähig ist, trotz schwerer Krankheit, dann muss es im Bauch der Mutter getötet werden. Das ist das, was passiert. Auch wenn sich das hart anhört, es ist genauso hart. Und auch diese Szene wird gezeigt im Film, wie mit einer langen Kanüle durch die Bauchdecke der Mutter diesem Kind, diesem Säugling, knapp 7 Monate alt, Gift injiziert wird. Mhm. Wahnsinnig dokumentarisch teilweise schon fast von den Bildern her?
Das Dokumentarische ist natürlich, da kommt halt die Regisseurin ins Spiel, Anne Sura Berasche. Die hat halt für diesen Film eben nicht nur die zwei Hauptdarsteller ausgewählt, sondern sie hat halt auch in so einem langen Prozess wirklich Ärzte, Berater herausgesucht, die vor so einer Kamera mit Schauspielern natürlich agieren und reagieren können. Und das sind einfach Leute, die wirklich auch in ihrem Job sind. Und ich denke mal, das macht halt viel von diesem dokumentarischen Charakter. Und das ist auch das, was dieses Nicht-Didaktische irgendwie mit sich bringt. Dass es wirklich so ist, dass es sich berühren kann.
Bjarne Mädel, mit dem ich gesprochen habe, den habe ich gefragt, warum diese drastischen Bilder, diese fast wie in einer Medizin-Doku sind ja einige Bilder schon, warum das für den Film seiner Ansicht nach so wichtig war, es ist so drastisch zu zeigen und es so realistisch wie möglich zu zeigen.
Ich würde sagen, dass gerade dieses Fachliche, das ist was einen so umhaut. Also in dem Gespräch mit dem Chirurgen zum Beispiel, mit dem Kostelka, Dr. Seeger und Dr. Kostelka sind die beiden Fachärzte.
Die auch wirklich Fachärzte sind.
Ja, ja, einer der führenden Kinderherzspezialisten in Deutschland. Und der uns ganz fast schon kalt und fachlich erklärt, was zu passieren hat mit unserem Kind, was wir erwarten, nämlich dass schlimme Operationen auf das Kind warten, und die werden deshalb so emotional belastend, weil er eben so schonungslos erzählt und ganz fachlich, was da passieren wird. Das hat deshalb so einen dokumentarischen Touch, weil die Leute echt sind, weil die Ärzte echt sind. Also auch der dann nachher den Abbruch vornimmt, ist auch ein Arzt, der im echten Leben Paaren in so einer Situation zur Seite steht. Und der war ganz, ganz toll und hat das sehr, sehr einfühlsam und behutsam mit uns gemacht, dass es sich für uns wahnsinnig echt angefühlt hat. Also leider, muss ich sagen, für mich, weil es keine schöne Erfahrung war, aber zum Glück für den Film, weil es eben diese intensiven Momente dadurch gibt in dem Film. Auch die Hebamme zum Beispiel ist eine echte Hebamme, und man sitzt da und denkt, also entweder ist das eine grandiose Schauspielerin oder sie ist einfach eine ganz tolle, empathische Frau.
Ich fand, es hat dadurch ja nicht nur was Dokumentarisches bekommen, sondern für mich noch eigentlich so eine andere künstlerische Dimension, weil eben dieser Abtreibungsarzt, der wollte nicht gezeigt werden, frontal. Also er wollte einfach anonymisiert bleiben, heißt deswegen auch genauso wie die Regisseurin Berashe im Film als Arzt und ist halt wirklich immer nur so angeschnitten im Profil zu sehen. Und ich wusste das vorher nicht, dass das tatsächlich ein Arzt ist und dass er eben nicht gezeigt werden wollte. Und für mich hat das eine vollkommen neue, also nochmal eine intensivere Wirkung gehabt, weil es einfach dieses Gefühl vermittelt hat, wie Julia Jentsch sich fühlen muss oder wie sich die Figur fühlen muss, da diese Diagnose zu bekommen, und es ihr eigentlich vollkommen egal ist, wer ihr das sagt, und sie so einen Tunnelblick dadurch bekommt. Sie nimmt einfach das, was um sie rum geschieht, überhaupt nicht mehr so richtig wahr. Es ist vollkommen egal, wie der Mann aussieht, es ist vollkommen egal, wie der Mann heißt. Es ist einfach diese Verzweiflung, diese Hilflosigkeit in dem Moment, die sich dann auch für mich nochmal durch die Bilder total übertragen hat.
Ich denke mal, das, was man über den Film auf jeden Fall sagen kann, egal wie er jetzt letztlich auch gemacht ist, und er berührt einen im tiefsten Inneren, und das galt natürlich genau, also egal ob man das selber erlebt hat, egal ob man Kinder hat, ob man einen Schwangerschaftsprozess schon durchgemacht hat, ob man über Feindiagnostik geredet hat, es geht einfach in dieser Situation um Leben und Tod eines ungeborenen Kindes, und die Wucht dieser Entscheidung, die spürt man durch den Film, und das Julia Jentsch, die ja selbst auch Mutter ist, die hat das natürlich bei den Dreharbeiten gespürt.
Das ist wahnsinnig aufrüttelnd, dieses Thema, und aufwühlend, eben egal, ob man es erlebt hat oder nicht. Ja, weil man sich diese Situation vorstellen kann und man eben in dieser Situation nicht sein möchte. Es ist wirklich sehr, sehr heftig. Und mein spontaner Impuls am Anfang war ja natürlich, also muss sie dieses Kind bekommen.
Es ist wirklich eine Frage, die du beim Gucken sofort stellst und die dich auch einfach nach dem Film noch mitnimmt. Wie würde ich selber reagieren? Wie würde ich mich selber entscheiden? Und es ist auch das Tolle, was die Hebamme in dem Film sagt, die nämlich auch genau die gleiche Frage gestellt bekommt, kurz vor dem Abbruch. Was würden sie mir an dieser Stelle raten? Und sie sagt, das kann ihnen keiner abnehmen. Diese Frage kann keiner beantworten, soll keiner beantworten, solange er nicht selber in dieser Situation ist.
Und wie wir eben von Bjarne Mädel gehört haben, auch die Frau echt keine Schauspielerin, sondern eine Hebamme, die genau diese Situation auch schon in ihrem Berufsalltag durchaus erlebt hat. Frage zum Schluss, ist das ein Film, den wir am Ende der Woche in Richtung Bärenvergabe wiedersehen könnten?
Also ich habe nicht alles gesehen im Wettbewerb, aber von dem, was ich ja gerade von den Frauendarstellerinnen gesehen habe, ist, glaube ich, Isabelle Huppert für L'Avenir oder tatsächlich Julia Jentsch, für mich eine Bärenkandidatin. Es würde mich nicht wundern, wenn der Film tatsächlich, also irgendeinen Bären wird er kriegen.
24 Wochen heißt er, ist der deutsche Beitrag im Wettbewerb der Berlinale. Wir schauen gleich noch auf zwei weitere internationale Filme, Genius mit Colin Firth und Jude Law, und auf den Film Alone in Berlin mit Daniel Brühl, Emma Thompson und Brendan Gleeson.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ja, darf man fragen. Ich überlege gerade, was ich erlebt habe. Also es ist natürlich oft das Gleiche. Ne? Es sind ähnliche Veranstaltungen jedem Jahr, trotzdem immer schön. Aber einschneidend war heute, ich habe den schlechtesten Berlinale-Film meines Lebens gesehen.
Verrätst du den Titel?
Natürlich nicht.
Das war Sönke Wortmann. Das war am Sonntagabend beim Empfang der NRW Filmstiftung. Hatte er den schlechtesten Berlinale-Film seines Lebens gewesen. Er hat nicht erzählt, welcher es war.
Sonntagabend.
Ob er da schon den gesehen hat, über den wir als nächstes reden wollen?
kann eigentlich nicht sein, aber was kann das denn gewesen sein?
Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht, was war das wahrscheinlich? Ich habe ihn
Sonntagabend lief 24 Wochen.
Ja, richtig. Da habe ich ihn
nee, tagsüber vielleicht schon.
Also 24 Wochen war es nicht, das hat er mir, als das Mikro aus war, hat er mir das noch verraten. Der war es nicht, das muss irgendein anderer gewesen sein. Trotzdem reden wir jetzt über Alone in Berlin oder wie er auf Deutsch heißt, Jeder stirbt für sich allein. Daniel Brühl zusammen mit Emma Thompson und Brendan Gleeson. Und damit fängt die Schwierigkeit schon mal an. Ein Film über die Nazi-Zeit, über ein deutsches Widerstandspärchen, das Ehepaar Quangel, das den einzigen Sohn im Zweiten Weltkrieg verliert und daraufhin anfängt, so kleine Postkarten zu beschreiben, mit Widerstandssprüchen drauf. Da steht dann immer drauf sowas wie freie Presse oder glaubt nicht diesem Hitler-Pack, lasst euch keine Lügen erzählen. Und diese Karten verteilt vor allem er, der Herr Quangel, gespielt von Brendan Gleeson, überall in Berlin, bis am Ende, ja, das passiert, was passieren muss. Er wird natürlich geschnappt. Und zwar durch Daniel Brühl, der einen Kommissar spielt zur damaligen Zeit. Keinen überzeugten Nazi, aber einen, der als Kommissar auch selbst unter Druck gesetzt wird von den Nazis. Da gibt es so einen ganz ätzenden Obersturmbandführer, der ihn auch zusammenschlägt und sagt, wenn du diesen Schmierfink nicht bald auslieferst, dann bist du selber dran, so ungefähr.
Vor dem hatte ich Angst.
Ja, vor dem Obersturmbannführer. Der war fies, der Typ.
Es gibt ja dieses Ehepaar, es gibt eine wahre Geschichte und Fallada hat eben daraus ja sein Buch geschrieben, das fiktionalisiert. Und in dem Buch gibt es halt auch noch sehr viel mehr als dieses Ehepaar, aber der Film konzentriert sich wirklich sehr auf diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, auch wenn es natürlich auf der Hand liegt, es wird Englisch gesprochen im Film, was logischerweise, wenn man Deutscher ist, relativ schwierig ist.
Zumal so deutsche Wörter immer eingebaut werden zwischendurch. Ne? Also klar, wenn dann Daniel Brühl spricht, der kann natürlich dann plötzlich in seinem Englisch, das er redet, die ganzen Straßennamen, Jablonski-Straße, völlig perfekt Deutsch aussprechen, während die internationalen Schauspieler, wenn die dann irgendwas Deutsch aussprechen, klingt es ganz merkwürdig. Es wird auch immer Herr und Frau anstelle von Mr. und Mrs. gesagt. Also das ist schon mal ganz merkwürdig zu sehen. Und letzten Endes, was mich eigentlich geärgert hat an dem Film ist, es ist Just Another Nazi Movie. Diese Geschichte an sich, dieser Quangels, die ist ganz interessant, mit ihrer persönlichen Art des Widerstandes, diese Postkarten zu beschriften, aber so wie der Film aufgebaut ist, wie er abläuft und dann mit dem Hollywood-Ende, das hinten noch dran geklatscht worden ist, fand ich, war es dann wirklich Just Another Nazi Movie.
Ich meine, in dem Buch steckt natürlich sehr viel mehr, es stecken andere Geschichtsstränge drin und es sind Beispiele im Grunde, die natürlich vorgeführt werden, was kann also freies Denken, freier Wille für und eben auch solche Nachrichten, was kann das auf bestimmte Menschen für Auswirkungen haben und wie wichtig ist das? Das, finde ich, wird in dem Film überhaupt, kommt überhaupt nicht raus. Also so sehr ich da Emma Thompson und auch Ben Gleason sehen mag, hier geht so.
Ja, es ist keine Qual, den beiden beim Schauspielen zuzuschauen. Das ist gar nicht das Problem des Films. Und auch Daniel Brühl letzten Endes spielt seine Rolle da als Kommissar auch nicht schlecht. Aber diese ganze Geschichte, wie gesagt, man sitzt so drin, geht aus dem Film raus und im Rausgehen habe ich schon gedacht, was hat der im Wettbewerb der Berlinale verloren?
Nichts, da sind sich ja auch eigentlich alle einig. Es ist eine deutsche Koproduktion, da steckt auch viel deutsches Fördergeld drin. Es ist hier in der Region gedreht worden, in Görlitz, in Berlin, in Köln. Das spielt da sicherlich auch eine Rolle, so ein bisschen, dass man dann den Film doch zeigen möchte und will. Er hat wirklich absolut nichts im Berlinale-Wettbewerb zu tun und ich glaube, ja, also ehrlich gesagt, finde ich, für mich hat er auch nicht viel mit Kino zu tun und zu sagen, hat er nicht wirklich irgendwas Neues. Da hast du schon ganz recht.
Andere wahre Geschichte, die wir im Wettbewerb gesehen haben, ist die eines jungen Romanautors mit Namen Thomas Wolfe, den niemand verlegen will in ganz New York, bis er eines Tages einen Verleger findet, der Mentor und Vaterersatz wird quasi.
Maxwell Perkins heißt der. Auch dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, beruht auch auf einer Biografie. Max Perkins, Editor of a Genius, ist adaptiert worden von John Logan, der auch Skyfall geschrieben hat. Und jetzt kommt er ins Kino mit Jude Law und Colin Firth in den Hauptrollen, Nicole Kidman und Laura Linney in Nebenrollen. Guy Pearce spielt noch mit und Dominic West. Und es ist natürlich so ein, ja, er will sein, eine Hommage an das intellektuelle New York der 20er Jahre. Es geht natürlich sehr, sehr viel um Literatur, ums Bücherschreiben und eigentlich ja um die Freundschaft beziehungsweise in gewisser Weise auch so ein Stück weit Machtverhältnisse zwischen Thomas Wolfe und eben Max Perkins, der auch andere Schriftsteller verlegt hat, wie zum Beispiel Fitzgerald oder Hemingway, also nicht ganz unbedeutende Schriftsteller der amerikanischen Literatur. Er hat sie entdeckt und auch
alle drei entdeckt.
Mit ihnen jahrelang um einzelne Wörter gefeilscht, um Formulierungen, um ganze Paragraphen und im Falle von Thomas Wolfe auch hunderte von Seiten, die einfach zu viel da waren. Und Colin Firth, der den Perkins spielt und der für mich auch noch so ja eigentlich das Beste am Film war, hat sehr, sehr dafür gekämpft, dass dieser Film überhaupt gemacht wird, weil er sich einfach, als er das Buch gelesen hat, sofort in diese Figur verliebt hat.
I rather fell in love with Maxwell Perkins after reading Scott's book and then everything else I found out about him. And it became a real fixation for me, going with pilgrimages to New Canaan to see the house and to the old Scribner's office and the house on East 49th Street and meeting members of the Perkins family. I just became more and more fascinated with a man, particularly if you set it against today's society in which we are so obsessed with broadcasting ourselves, perhaps we always have been, but we have tools now in which we can Instagram and tweet and Facebook and perhaps it has always been there, but that exhibitionistic impulse.
Ja, den hat Colin Firths Figur halt überhaupt nicht. Er hält sich dezent im Hintergrund, ist eigentlich die ganze Zeit der Mann mit Hut, der noch nicht mal erwähnt werden möchte, dem es unangenehm ist, dass ihm das Buch gewidmet ist, weil er lieber wirklich im Schatten zurücksteht und die Fäden in der Hand hält und eben mit Jude Law bzw. Thomas Wolfe das ein oder andere Mal aneinander gerät.
Und wieder ein Film, fand ich, der in die Richtung geht, dass man, sobald man einen Film macht über Autoren, egal ob sie Hemingway, Fitzgerald oder Wolfe heißen, die in so eine total romantisierte Nummer abrutschen, so das ist, ich finde, da ist immer ganz viel Blumenstrauß drumrum und es wird dann sehr, sehr überromantisiert, war so das Gefühl, was ich hatte.
Und noch alles schön in Sepia-Farben getaucht.
Ja, genau, Sepia.
Sind ja die 20er.
Ja, ja, richtig, genau.
Ich mochte aber Colin Firth als Max Perkins.
Ja, also das war wirklich... Also,
muss ich einfach mal sagen, der berührt mich irgendwie immer, auch immer wieder genau mit diesen bescheidenen Rollen. Das ist ja etwas, was irgendwie so ein wiederkehrendes Motiv ist. Er mag das ja extrem gerne, aber das hat mir gereicht, der Rest, naja.
Ein Film, der mit den Bären auch nicht besonders viel zu tun haben wird. So viel Orakel dürfen wir sein an dieser Stelle und müssen die Sendung auch beenden für heute. Eine Stunde Film, unser Berlinale Spezial. Nächste Woche gucken wir nochmal drauf, was denn draus geworden ist. Aus den Gewinnern und Verlierern dieser Berlinale. Ein paar Filme gibt es bis dahin auch noch zu gucken. Wenn ihr mögt, sehr gerne wieder. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Danke, Anna Wollner.
Gern geschehen.
Und vielen Dank, Alex Soyer.
Nicht zu danken.
Für euren Besuch zum Berlinale Spezial heute Abend. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut. Tom Westerholt ist auch raus. Wir gehen, glaube ich, alle drei jetzt gleich mal zeitig schlafen.
Unbedingt.
Wäre so eine Idee.
Quatsch.
D-Radio Wissen.